Yvonne Hofstetter. Das Ende der Demokratie. Wie die künstliche Intelligenz die Politik übernimmt und uns entmündigt. Datenfang und Datenmissbrauch sind für die meisten von uns abstrakte Begriffe, für deren Bedeutung wir nur ein vages Verständnis haben. Im besten Fall nehmen wir uns immer mal wieder vor, unsere Datenschutzeinstellungen bei Facebook zu ändern und das GPS auszuschalten, wenn wir unser Ziel gefunden haben. Doch so richtig dringend erscheint es den meisten von uns nicht. Dabei ist es allerhöchste Zeit, dass wir etwas unternehmen. Denn unsere Gesellschaft steht an einem Wendepunkt oder hat diesen eigentlich schon fast überschritten. Schon jetzt hat die Digitalisierung Auswirkungen auf fast alle Bereiche unseres Lebens: Partnerschaft, Arbeit, Haushalt, Kindererziehung. Bald schon wird die Welt, in der wir uns bewegen, komplett und bis ins letzte Detail vernetzt sein. Die Geräte um uns herum werden größtenteils ohne unser Zutun pausenlos miteinander kommunizieren. Der Wecker wird der Kaffeemaschine mitteilen, wann sie Kaffee zu kochen hat. Die Heizung wird von der Jalousie erfahren, wann sie warm werden soll. Und der Toaster wird das Taxi rufen. Die Daten jedoch, die all das möglich machen, unsere Daten darüber, wann wir aufstehen, wie wir unseren Kaffee trinken und wo wir wann hinfahren, gehören Privatunternehmen. Und genau hier liegt das Problem. Diese Blinks erklären, wie diese Privatunternehmen uns abhängig machen und Profit aus ihrem Wissen über uns schlagen. Es wird erklärt, wie sich diese Entwicklung auf unser demokratisches System auswirken wird und was wir tun können, um diesen gefährlichen Prozess aufzuhalten. Blink Nummer 1. Unsere Welt ist komplex und befindet sich stets am Rande des Chaos. Wir kennen wohl kaum etwas besser als unseren Körper, zumindest glauben wir das. Bedenkt man allerdings die vielen Prozesse, welche darin ablaufen, Vorgänge, die wir nicht kontrollieren können und von denen wir kaum etwas verstehen, kann von Kenntnis kaum die Rede sein. Unser Körper ist ein komplexes System. Das ganze Leben besteht aus einer Vielzahl solcher Systeme. Jedes konstituiert sich aus zahlreichen Bestandteilen, die untereinander kommunizieren und interagieren. So besteht das komplexe System des Körpers beispielsweise aus Milliarden von Zellen, die in einem ständigen Austausch miteinander stehen, ganz ähnlich wie die Nutzer eines sozialen Netzwerkes. Zur Erforschung solcher Systeme gibt es einen eigenen wissenschaftlichen Fachbereich, die Komplexitätsforschung. Ihr Vorgänger war die Chaostheorie, welche 1960 die Wissenschaft revolutionierte, jedoch abgelöst wurde, als sich herausstellte, dass die meisten Systeme nur phasenweise chaotisch sind. Außerhalb dieser Phasen zeigten die erforschten Systeme stabilisierende Strukturen. Man benannte sie daher in komplexe Systeme um und erkannte bald in allen möglichen wissenschaftlichen Bereichen immer mehr solcher Systeme, wie zum Beispiel das Klima oder den Finanzmarkt. In den 1970er Jahren fand man dann heraus, dass komplexe Systeme bestimmte Eigenschaften teilen. Eine der wichtigsten Eigenschaften ist die Dynamik. Das bedeutet, komplexe Systeme sind nicht statisch, sondern verändern sich fortwährend. Allerdings verlaufen diese Veränderungen nicht linear und sind nicht vorhersehbar. Deshalb kann auch niemand sagen, welche Reaktionen ein bestimmter Post bei Facebook auslösen wird oder welche Themen übermorgen bei Twitter aktuell sind. Und weil das noch nicht kompliziert genug ist, rivalisieren die Systeme auch noch untereinander. Das liegt daran, dass jedes Individuum Teil von mehreren Systemen ist, die unterschiedlich funktionieren. Jeder Facebook-User in Europa beispielsweise ist zugleich auch Teil eines demokratischen Systems, das jedoch viel langsamer reagiert als soziale Medien. Wenn nun zwei solcher Systeme aufeinandertreffen, muss sich eines der beiden anpassen. Geschieht das nicht, verliert es seine stabilisierenden Strukturen. Genau das passiert, wenn sich die demokratische Meinungsbildung nicht ans Tempo der sozialen Medien anpasst. Sie wird dann, um es einfach auszudrücken, chaotisch. Das ist besonders fatal, wenn es um komplexe politische Themen geht. Anstatt diesen durch genaue Analysen und ausgewogene Berichte gerecht zu werden, setzen sich in sozialen Medien oft rasend schnell bestimmte Meldungen und Meinungen durch und es werden im Affenzahn sogenannte Fake News verbreitet, die die fundierte Meinungsbildung torpedieren. Die schädlichen Folgen finden schon statt. Jetzt gerade. Blink Nummer 2. Digitale Innovationen bringen eine neue Form des Kapitalismus hervor, den Überwachungskapitalismus. Gehörst du auch zu den Menschen, die ihre Laptop-Kamera abkleben und im Inkognito-Modus surfen? Keine Sorge, du bist nicht allein. Immer mehr Menschen fühlen sich beobachtet. Schuld daran ist eine ganz neue Spielart des Kapitalismus. Dass der Kapitalismus sich verändert, ist an sich nichts Neues. Schon seit der Geburt des kapitalistischen Systems war dieses von Innovationen abhängig. Denn tatsächlich waren es einzig und allein Innovationen, die den Kapitalismus überhaupt erst hervorbrachten. Vor der industriellen Revolution arbeitete ein Großteil der Bevölkerung als Bauern. Damals war mächtig, wer Ländereien besaß. Das änderte sich mit der Entstehung von Fabriken im 19. Jahrhundert und der folglichen Herstellung technischer Geräte wie Fließbänder und Spinnmaschinen. Diese innovativen Maschinen erledigten die Arbeit effektiver als menschliche Arbeiter, so dass letztere nun unter, im wahrsten Sinne des Wortes, unmenschlichen Bedingungen schuften mussten, während die Fabrikbesitzer mit dem Verkauf ihrer Güter Kasse machten. So war im Nu eine neue Wirtschaftsordnung und Ideologie entstanden, der Kapitalismus. Seither sind wirtschaftliches Wachstum und technische Innovationen nicht mehr voneinander zu trennen, denn Innovationen bedeuten wirtschaftliche Dynamik und wirtschaftliche Dynamik bedeutet Profit. Einflussreiche Unternehmen versuchen daher, Innovationen anzustoßen und voranzutreiben. Besonders groß ist das wirtschaftliche Potenzial hier im Bereich der Digitalisierung, denn nicht nur der Verkauf von Smartphones, Laptops und Apps bringt Geld ein, sondern auch die gesammelten Daten. Im sogenannten Informationskapitalismus bedeuten maximal viele Daten demnach maximalen Gewinn. Die logische Konsequenz: Das fetteste Geschäft ergibt sich aus der totalen Überwachung. Das klingt dir ein bisschen zu sehr nach Verschwörungstheorie? Ganz und gar nicht. Unternehmen, die wissen, wo wir wohnen und was wir uns insgeheim von unserem Liebhaber wünschen, können ihre Angebote besser auf unsere Bedürfnisse und Sehnsüchte abstimmen und uns somit zum Kauf animieren. Dabei ist personalisierte Werbung nur die harmlose Seite der Überwachung. Richtig gruselig wird es erst, wenn man sich anschaut, wie viel Mega-Unternehmen wie Google wirklich über uns wissen. 60% des gesamten deutschen Internetverkehrs wird bereits von Google beobachtet und bei einer Entwicklerkonferenz 2016 wurde frohlockend verkündet, bald würde man sogar noch stärker in den Alltag der Nutzer eindringen. Was passiert, wenn Google dieses Wissen an deine Krankenkasse weiterleitet? Diese könnten von Patienten, die gerne mal ein Bierchen zu viel trinken, in Zukunft erhöhte Beiträge verlangen. Wo soll das enden? Blink Nummer 3. Wir Menschen haben zu viel Vertrauen in eine Technik, die uns systematisch diskriminiert. Stell dir vor, du sitzt mit deinem Partner im Auto. Ihr steht an einer Kreuzung und das Navi sagt links abbiegen. Dein Partner ist der Meinung, rechts rum gehe es schneller. Na, wem glaubst du? Im 21. Jahrhundert vertrauen die meisten Menschen den Maschinen mehr als sich selbst oder ihresgleichen. Aussagen von künstlichen Intelligenzen werden in den seltensten Fällen in Frage gestellt. Den meisten Menschen ist nämlich nicht bewusst, dass auch künstliche Intelligenzen sich durchaus täuschen. So wird beispielsweise immer wieder von Fällen berichtet, in denen Autofahrer ihre Wagen geradewegs in einen Fluss hineinsteuerten, weil das Navi ihnen die leider falsche Anweisung gegeben hatte. Künstliche Intelligenzen leiten uns jedoch nicht nur in die Irre, sie sind auch diskriminierend und undemokratisch. Profiling heißt die Methode, auf deren Grundlage viele intelligente Maschinen funktionieren. Es bezeichnet die Erstellung von Personenprofilen durch die Auswertung großer Datenmengen. Anhand verschiedener Kategorien werden die betroffenen Menschen in sogenannte Äquivalenzklassen eingeteilt. Mithilfe komplexer Algorithmen wird so die gesamte Gesellschaft in Schubladen gepackt. Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, sind unter anderem Alter, Wohnort, Gehalt oder die sexuelle Orientierung. Von nun an heißt es, alles, was auf Person A aus Schublade X zutrifft, muss auch auf alle anderen Personen in dieser Äquivalenzklasse zutreffen. Auf Grundlage einiger spezieller Merkmale werden Menschen hier also Eigenschaften zugeschrieben, die unter Umständen nicht annähernd auf sie zutreffen. Sie werden von den intelligenten Maschinen behandelt, als wären sie selbst Maschinen, entindividualisiert und bar jeder finanziellen, politischen und sexuellen Selbstbestimmung. Das ist nicht nur ungerecht, sondern auch gefährlich. So hat das unreflektierte Vertrauen in digitales Profiling sogar schon zahlreiche Menschenleben gekostet. Jahrelang überwachte das amerikanische Militär über ihr geheimes Skynet-System die Handys von 55 Millionen Pakistani. Dieses intelligente System verglich die überwachten Pakistani mit 7 bereits bekannten Terroristen, fand einige Gemeinsamkeiten und klassifizierte in der Folge mehrere tausend Menschen zu Unrecht ebenfalls als Terroristen, die dann gezielt durch Drohnenangriffe ermordet wurden. Das klingt wie eine Science-Fiction-Dystopie, ist aber nichts als die Wahrheit. Noch mehr haarsträubende Fakten über datensammelnde Minicomputer und gechippte Blusen erfährst du im nächsten Blink. Blink Nummer 4. Im Internet of Everything wird der Mensch zum Datensatz reduziert und muss seiner smarten Umgebung gehorchen. Künstliche Intelligenzen, die über die Menschheit herrschen. Dieses Horrorszenario kennen wir nur aus Filmen und Büchern. Dabei leben wir streng genommen schon längst in einer Welt, in der der Mensch den Regeln der Maschine gehorcht. Jedes Gerät, das Zugang zum Internet hat, ist vernetzt. Dieses Netzwerk nennen wir das Internet of Everything. Es verbindet Mensch und Maschine miteinander, differenziert allerdings auch nicht zwischen beidem. Für das Internet ist unsere Tante Erna genauso ein Datensatz wie unser neues Auto. Am Anfang war das noch anders. Damals tauschten sich vor allem Menschen über das Netzwerk aus, doch bald schon wurden immer mehr Gegenstände angeschlossen. Heute ist nahezu alles und jeder miteinander vernetzt. Wenn das so weitergeht, werden Schätzungen zufolge im Jahr 2030 ganze 100 Milliarden Gegenstände miteinander kommunizieren. Und mittendrin wir. Von intelligenten Maschinen in auswertbare Datensätze verwandelt. Etwa von unserem Smartphone. Wir glauben gerne, wir würden unser Smartphone benutzen. Dabei benutzt unser Smartphone uns genauso, und zwar um Daten zu sammeln. Es kann unsere Gespräche mithören, es weiß, wo wir sind und was wir mögen. Es speichert Nachrichten, Fotos und Suchanfragen. Wie ein kleiner smarter Sender folgt es uns überall hin und weiß alles über uns. Im Internet of Everything sind also sowohl Mensch als auch Mantel nur ein Konstrukt aus Daten, eines unter Milliarden anderer computerisierter Elemente. Die meisten dieser Elemente sind dazu entwickelt worden, uns zu helfen. Allerdings lassen uns inzwischen einige Geräte gar keine Wahl mehr, ob wir diese Hilfe wollen oder nicht. Sie treffen Entscheidungen für uns und wir gehorchen. Bisher war es allein der Staat, der eine solche Macht über Menschen innehatte. Wer den staatlichen Gesetzen zuwiderhandelte, wurde bestraft. Eine Maschine hingegen bestraft nicht. Sie lässt erst gar nicht zu, dass jemand sich entscheidet, gegen die Regeln zu spielen. Smarte Autos beispielsweise fahren nicht los, bevor alle Mitfahrer angeschnallt sind. Die Freiheit der Entscheidung wurde uns schon lange genommen. Blink Nummer 5. Staaten kooperieren mit der technologischen Privatwirtschaft aus Macht- und Geldgründen. Niemand würde seinen Goldesel in den Stall sperren mit dem Risiko, dass er aus Trotz kein Gold mehr produziert. Kein Wunder also, dass sich selbst Regierungen dem Willen und der wirtschaftlichen Macht technologischer Privatkonzerne beugen, denn niemand scheidet mehr Geld aus als diese. Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft, kurz GAFAM, heißen die 5 prächtigsten und wertvollsten Esel, die zudem auch mit einer ausgeprägten Intelligenz und Durchtriebenheit gesegnet sind. Die liquiden Mittel von nur einem dieser Unternehmen würden genügen, um ganz Griechenland zu retten. Mit solchen Wirtschaftsgiganten will sich niemand anlegen, auch nicht die Regierungen. Lieber arbeiten sie mit den großen Firmen im Silicon Valley zusammen, doch nicht immer zum Vorteil der Bevölkerung. Profiling etwa wird nicht nur genutzt, um personalisierte Werbung zu erstellen, es wird auch vom Staat eingesetzt, um seine Steuereinnahmen zu optimieren. Und wer hilft dem Staat dabei? Google natürlich. Der Internetriese veranstaltet regelmäßig Workshops für Finanzbeamte, in dem die Mitarbeiter lernen, wie sie anhand der Kennnummer von Smartphones nachvollziehen können, welche Länder und Shops ihre Steuerzahler besuchen. Im Gegenzug gewährt der Staat den Konzernen der Big-Data-Szene freien Zugang zu den so gewonnenen Daten. Das nächste wahnwitzige Projekt dieser Kooperationen sind sogenannte Smart Cities, die ihre eigenen Bewohner bespitzeln sollen. Über Sensoren in Bürgersteigen, Straßen und Laternen sollen Bewegungsprofile erstellt werden, welche den Privatkonzernen als Open Data zur Verfügung gestellt werden. Und die Konzerne lachen sich gehörig ins Fäustchen. Geld ist dabei nur ein Grund für Staaten, mit den Riesen aus dem mächtigsten Tal der Welt zu kooperieren. Der zweite Grund ist Machtabsicherung. Dafür gibt es zahlreiche Exempel. Zu den wenigen bekannten zählt dank WikiLeaks der NSA-Skandal von 2015, in dem unter anderem das Kanzleramt die Deutsche Telekom schriftlich aufgefordert hat, die Massenüberwachung deutscher Bürger durch den Bundesnachrichtendienst und die amerikanische National Security Agency zuzulassen. Weniger geläufig ist den meisten, dass auch die deutsche Polizei die Kennungen von Mobiltelefonen speichert, die in Demonstrationszügen geortet wurden. Dabei nehmen die Demonstranten lediglich ihr demokratisches Recht in Anspruch. Die ukrainische Regierung geht sogar noch weiter. In Kiew wurden bei Protesten Nachrichten an die Demonstranten verschickt, in denen stand: Lieber Kunde, Sie wurden als Teilnehmer einer Massenunruhe registriert. Das ist eine implizite Androhung von Repression und widerspricht eindeutig dem demokratischen Rechtsverständnis. Im nächsten Blink fragen wir uns also, quo vadis Europa? Blink Nummer 6. Europas Werte und seine wirtschaftliche Autonomie sind akut bedroht. Freiheit, Gleichheit, Demokratie. Die europäischen Werte sind allen bekannt und doch scheint es in letzter Zeit nicht mehr weit her damit. Über die Beteiligung der Internetkonzerne am Verfall dieser Werte denken die wenigsten nach. Immer mehr Menschen in der EU fühlen sich nicht mehr als Teil einer Demokratie. Nur 4 von 10 Europäern glauben laut einer Studie von TNS Opinion und Social 2015 noch daran, dass ihre Wählerstimme überhaupt etwas zählt. Und selbst wenn sie etwas zählte, die Parteien haben sich so weit angeglichen, dass es scheint, als wäre es ganz gleich, wen wir wählen. Viele politische Entscheidungen werden als alternativlos dargestellt. Der Afghanistan-Einsatz etwa oder die Einführung des Euro wurden als zwingende Maßnahmen präsentiert, obwohl es sich de facto um strategische Entscheidungen handelte. Kein Wunder also, dass viele Menschen sich vernachlässigt und frustriert fühlen. Solche Gefühle bilden den Nährboden für Nationalismus. In einigen Mitgliedstaaten ist zu beobachten, wie nationalistische Parteien und Bewegungen an Einfluss gewinnen. Sie machen rassistische und sexistische Ansichten wieder salonfähig und verbreiten ein allgemeines Klima der Ablehnung. Besonders den Geflüchteten wird von dieser Seite Argwohn und Aggression entgegengebracht. In einigen Staaten, wie zum Beispiel Ungarn, werden regelrechte Hetzjagden veranstaltet. Und man darf dabei nicht vergessen, dass die Geflüchteten, die dort und in anderen EU-Ländern ankommen, nur diejenigen sind, die es überhaupt erst über die Grenzen geschafft haben. Tausende andere sind in Grenzlagern stationiert oder auf der Flucht über das Mittelmeer umgekommen, weil die EU sich entschieden hat, die Außengrenzen abzuschotten. Parallel zu diesen Entwicklungen gerät die europäische Wirtschaft immer stärker in Abhängigkeit der amerikanischen Wirtschaft. So ziemlich alle europäischen Unternehmen sind auf die Technologie der großen IT-Firmen in den USA angewiesen. Deutsche Autos etwa sind in der Regel mit amerikanischen Betriebssystemen ausgestattet, genauso wie die deutschen Maschinen, die diese Autos herstellen. Das Bewusstsein oder die Ahnung dieser Abhängigkeit schürt die Ängste und Aggressionen der EU-Bürger natürlich. Sollten sich die Unternehmen des Silicon Valley oder die amerikanische Regierung also irgendwann dazu entscheiden, die europäische Wirtschaft lahmzulegen, hätten sie bereits die besten Voraussetzungen dafür. Die Verweigerung eines Software-Updates oder eine gesteigerte Gebühr für die Systeme der GAFAM und schon wäre es um die deutsche Wirtschaft geschehen. Daran können auch neue Gesetze nichts ändern. Link Nummer 7. Das herkömmliche Rechtssystem wird der Digitalisierung nicht gerecht. Im Internet herrscht weitgehend Anarchie. Freiheit ist allerdings nur die eine Seite dieser Medaille. Die andere ist Gesetzlosigkeit. Die Gesetze und Strukturen unseres Rechtssystems sind in Bezug auf das Internet nämlich veraltet. Sie sind kaum geeignet, um den neuen Herausforderungen des Informationskapitalismus angemessen zu begegnen. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass Google nahezu ungestört zum Monopolisten aufsteigen konnte. Natürlich leugnet der Konzern seine recht offensichtliche Monopolstellung. Doch inzwischen hat der Riesenkonzern jede alternative Suchmaschine weit hinter sich zurückgelassen und seinem ursprünglichen Angebot zahlreiche Funktionen hinzugefügt. Unzählige Dienste wie das Android-System sind nur in Verbindung mit einem Google-Konto nutzbar. Die Kartellämter in Deutschland und in den USA scheinen jedoch machtlos zu sein. Niemand kann mehr etwas unternehmen gegen Googles unaufhaltsamen Aufstieg. Und um das zu vertuschen, wird behauptet, der Konzern könne gar keine Monopolstellung haben, denn wenn dem so wäre, könnte man ja einen Anstieg der Preise vernehmen. Googles Angebote hingegen seien alle kostenlos. Was die meisten nicht begreifen, es sind unsere Daten, mit denen wir die GAFAM bezahlen. Aber woran liegt es denn nun, dass keiner mehr den großen IT-Firmen wie Google Einhalt gebieten kann? Das Problem sind einmal mehr die Maschinen. Wie wir bereits gehört haben, basieren etliche Funktionen, Dienste und Angebote im Internet auf der Basis von maschinell getroffenen Entscheidungen. Maschinen sind allerdings weder haftbar, noch kann man ihre Entscheidungen zurückverfolgen. Durch neue Gesetze wird nun versucht, EU-Bürger im Internet zu schützen, etwa durch die EU-Datenschutzgrundverordnung, EU-DSGVO, die ab 2018 in allen europäischen Ländern in Kraft tritt. Sie soll Internetnutzer vor diskriminierendem Profiling bewahren, das auf vollautomatisierter Datenverarbeitung beruht. Das Problem dabei ist allerdings, wie soll festgestellt werden, wer genau die Nutzer klassifiziert und zu welchem Grad die Klassifizierung automatisiert ist? Und selbst wenn es gelingt, nachzuweisen, dass Menschen falsch klassifiziert wurden, bleibt immer noch das Problem, dass Maschinen nicht haftbar sind. Wer soll zur Verantwortung gezogen werden? Wer trägt die Schuld am Tod tausender pakistanischer Bürger, die zu Unrecht als Terroristen kategorisiert wurden? Blink Nummer 8. Auch wenn es so erscheint, wir sind nicht machtlos gegenüber der Monopolisierung des Internets. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wer entscheidet, welche Ergebnisse ganz oben auf Seite 1 in deinen Google-Suchanfragen angezeigt werden? Genau, Google. Mithilfe von Algorithmen wird entschieden, welche Informationen besonders relevant für dich sind und welche weniger. Dabei spielt nicht etwa der Wahrheitsgehalt einer Seite die entscheidende Rolle. Ausschlaggebend ist vielmehr, wie viele Menschen sie zuvor aufgerufen haben, ob der Inhalt zu deinem Profil passt und ob Google finanziell von den Seiten profitieren kann. Neben Google gehört auch Facebook zu den absoluten Giganten, die das Internet dominieren. 2014 zum Beispiel wurde bekannt, dass der Konzern ein geheimes Psycho-Experiment durchgeführt hatte. 690.000 Nutzer wurden ohne ihre Zustimmung daraufhin getestet, welche Internetinhalte besonders positive Reaktionen bei ihnen auslösten, etwa indem gemessen wurde, wie viel die Nutzer klickten oder wie lange sie auf der Website blieben. Infolgedessen wurden Nachrichten und anderer Content bei Facebook so angeordnet, dass die Nutzer sich möglichst wohl fühlten, also lange auf der Seite verweilten. Dieses Vorgehen ist ein gutes Beispiel für die Methoden, mit denen Silicon Valley in unsere Welt und unser Weltbild eingreift. Sie suchen, sammeln und sortieren Informationen für uns und sorgen so dafür, dass wir in unseren Ansichten bestätigt werden und abweichende Meinungen nur noch selten zu uns durchdringen. Doch so funktioniert demokratische Meinungsbildung nicht. Trotz alledem gelten GAFAM noch immer als neutrale Akteure im Netz. Solange dieses fatale Positiv-Image aufrechterhalten wird, wird ihre Macht immer weiter und schneller wachsen. Diese Lawine aufzuhalten ist schwierig, aber nicht unmöglich. Eine Maßnahme wäre die Einrichtung eines öffentlich-rechtlichen Internets, so wie beim Rundfunk. Seit der Etablierung letzteres wird viel über dessen Macht und Einfluss auf die Meinungsbildung debattiert. Um dem Bildungsanspruch gerecht werden zu können, wurde ein dualistisches System entwickelt. Auf der einen Seite die privaten, auf der anderen Seite die öffentlich-rechtlichen Sender. Letztere wurden vom Staat finanziert und waren somit weitestgehend unabhängig vom Profit. Sie konnten qualitativ hochwertigen Journalismus fördern und ein anspruchsvolleres, ausgewogenes Programm anbieten. Ein alternatives Netz könnte auf ähnliche Weise und nach vergleichbaren Richtlinien funktionieren. Es würde einen Gegenpol bilden zum digitalen Reich der GAFAM. Um die Macht der fünf Riesen einzuschränken, bedarf es jedoch etwas mehr als abzuwarten, dass irgendjemand solche Maßnahmen ergreift. Wir alle müssen selbst Verantwortung übernehmen und uns gegen Überwachung, Datenmissbrauch und Profiling wehren. Wir dürfen unsere demokratischen Werte nicht von der Digitalisierung ersticken lassen, sondern sollten ihnen neue Luft, neues Leben einhauchen. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch »Das Ende der Demokratie« von Yvonne Hofstetter angehört hast. Die Kernaussage dieses Buches ist: Die Digitalisierung birgt viele Chancen, aber auch mindestens genauso viele Risiken. Schon jetzt haben große IT-Konzerne wie Google und Facebook immensen Einfluss und Macht über Einzelpersonen, Staaten und ganze Gesellschaften. Sie gefährden die Demokratie und fördern Diskriminierung. Um ihnen Einhalt zu gebieten, müssen Bürger und Regierungen jetzt konsequent einschreiten und den Internetgiganten entschieden etwas entgegensetzen. Was du konkret umsetzen kannst: Treffe bewusste Kaufentscheidungen. Du denkst darüber nach, dir ein neues iPhone, ein Tablet oder eine Apple Watch zuzulegen? Halte einen Moment inne und überleg dir ganz genau, ob es dir recht wäre, wenn wildfremde Menschen all die Informationen, die dieses Gerät aufzeichnen wird, erhalten können. Informiere dich. Wenn Bundestagswahlen anstehen oder du dir eine Meinung zu einem Thema bilden willst, verlass dich nicht auf soziale Medien als Informationsquelle. Lies und schau lieber auch mal bei professionellen Medien nach, denen du vertraust. Hat dir das geholfen? Wir geben uns sehr viel Mühe, die Kernaussagen der Bücher so aufzubereiten, dass du viel daraus mitnehmen kannst. Jeder Blink wird von mindestens 6 Menschen bearbeitet und geprüft. Sollte dir trotzdem etwas nicht gefallen, sag uns gerne Bescheid unter remember@blinkist.com mit dem Betreff »Das Ende der Demokratie«.